So, guten Morgen miteinander. Auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Genau, ich habe ja das Thema, hat er schon angekündigt. Es ist sehr evangelistisch und da es jetzt schon 2 Wochen her ist und auch nicht alle da waren und ich glaube, es ist auch nicht online gegangen, ich bin nicht ganz sicher, würde ich die ersten 3 Punkte waren es, glaube, oder 4, das sehen wir gleich. Würde ich nochmal anreißen, kurz wiederholen. Natürlich jetzt nicht alles, was jetzt hier auf der Liste steht, aber ich würde es nochmal kurz anreißen. Dann haben diejenigen, die nicht da waren, nochmal ein kleines Update. Und die anderen haben nochmal eine Erinnerung. Es war ja auch relativ viel, was ich da gebracht habe. Genau, das Evangelium für dich und deine Freunde. Und jetzt gucken wir mal, das war die erste Liste, das hatten wir dann vor 2 Wochen ja gemacht. Die schuldorientierte Evangeliumsverkündigung. Jahrelang hat man das Evangelium ja schuldorientiert verkündigt, ja. Das ist ja so der Klassiker, der Sündenfall, ja. Adam und Eva haben gesündigt, sind aus dem Paradies rausgeschmissen worden, weil sie sich eben gegen Gottes Gebot verstoßen haben. Und Gott ist eben total heilig und kann nur mit heiligen Menschen in engen Kontakt stehen, ja. Und deswegen musste letztendlich Jesus kommen, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und dieses klassische Evangelium, jahrelang war das auch richtig gut, weil die Menschen hatten, wirklich viele Menschen waren gläubig früher, ja. Vor 50 Jahren waren fast alle Menschen, haben an Gott geglaubt. Und da war das Evangelium schuldorientiert total wichtig, dass wir das so verkündigt haben auch. Und Schuld muss man eben, wenn man das so verkündigt, auch ein bisschen erklären. Schuld verstehen die Leute heute nicht mehr wirklich. Schuld ist, wenn ich eine Bank ausraube oder wenn ich, was weiß ich, jemanden umbringe. Aber Schuld ist vor Gott ja was ganz anderes. Ja, wir werden ja eigentlich jeden Tag irgendwo so ein Stück weit schuldig. Ich weiß nicht, ob du durchs Leben kommst, ohne irgendwas falsch zu machen. Schuld sind eigentlich Fehler, kann man sagen. Ja, Fehler ist zum Beispiel, könnte man erklären, ja, wenn du wütend bist auf deinen Ehepartner, ja. Wenn du ihm nicht vergibst, allein wenn du schon nicht liebst, ja, bist du eigentlich schon schuldig. Oder wenn du eine gute Tat zu tun weißt und sie nicht tust, sagt die Bibel, ja. Eigentlich müssen wir eigentlich den ganzen Tag auch von dieser Liebe Gottes durchdrungen sein. Das sind wir nicht immer. Und vor allen Dingen, wenn du Gott nicht kennst, hast du diese Liebe ja auch gar nicht. Und da gibt es verschiedene Sachen, auch Lügen sind Schuld, ja. Das wissen die Leute heutzutage nicht mehr. Und so, und dann kann man das Evangelium, habe ich gesagt, sehr erlebnisorientiert erzählen. Also nicht nur Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Das ist zwar krass, ja, dass er das getan hat, aber oft sehr abgestumpft, weil die Leute das seit vielen Jahren hören, weil es viele Skandale auch gibt in der Kirche. Man muss es, glaube ich, ein bisschen erlebnisorientiert erzählen, ja. Jesus hat 39 Peitschenschläge bekommen, ja. Und er hat dieses schwere Kreuz für dich getragen, ja, ist zusammengebrochen unterwegs, weil die Last so heftig war. Und mit jedem Nagel, den er durch seine Hände und Füße bekommen hat, hat er an dich gedacht. Und Gott möchte nicht länger getrennt sein von dir, ja. Er hat am Kreuz diese Schuld getragen, so dass du Gott ganz nah sein darfst, ja. Er hat all deine, was du falsch gemacht hast im Leben hinweggenommen. Du kannst frei sein von dieser Schuldbelastung. So, und das ist das grundsätzliche Evangelium, wie man das jahrhundertelang gemacht hat. Es wird immer unsere Grundlage bleiben. Es ist immer Grundlage, dass wir überhaupt zu Gott kommen können, dass er unsere Schuld vergibt. Jetzt hat das Kreuz aber mehrere Varianten, ja. Ist sicher, das Hauptding ist immer Schuldvergebung. Aber gute Botschaft kann verschiedene Aspekte haben, ja. Gute Botschaft kann sein, dass Gott deine Angst hinwegnimmt, ja. Am Kreuz hat er die Angst besiegt und so weiter und so fort. Und das würde ich jetzt noch mal ein bisschen aufbröseln. Und ich habe letzte Woche schon erzählt, das ist nämlich hier der Punkt 2. Unsere Gesellschaft ist im Wandel, ja. Das ist ganz deutlich für alle zu spüren, dass unsere Gesellschaft nicht mehr ist, wie sie eben war vor 50 Jahren. Die Menschen haben keinen Gott mehr über sich, deswegen haben sie auch kein schlechtes Gewissen mehr gegenüber einem Gott. Deswegen ist Schuldvergebung nicht unbedingt ihr Bedürfnis, ja. Das sehen die gar nicht als ihr erstes Bedürfnis. Ihr Bedürfnis ist vielleicht was ganz anderes. Weil ich sage mal, in der Postmoderne ist es auch so, Klare Wahrheiten gibt es nicht mehr, ja. Früher gab es Autoritäten, die über uns standen. Es gab Lehrer, es gab Autoritätspersonen, ja. Es gab Leute, die von oben was herunter gepredigt haben, ein Stück weit in Anführungsstrichen, ja. Heute will das eigentlich kaum noch jemand. Die Wahrheit ist verschwommen, die Wahrheit ist vielfältig. Jeder bastelt sich seinen Glauben ein Stück weit eben selber zusammen, ja. Und dadurch ist es schwierig, das Evangelium so ins Evangelium einzusteigen, dass ich sage, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, das stimmt, das ist richtig, es wird immer so bleiben, ja. Aber es ist nicht unbedingt der Aufhänger, um ins Evangelium einzusteigen, ja, weil da werden wir gleich als Fundamentalisten gesehen und dann geht bei vielen der Rollladen runter, ja, und das wollen wir ja nicht. Und das hat auch Paulus nie so gemacht. Paulus hat sich immer überlegt, wenn er in eine Kultur kam, wo ein ganz andere Denke vorgeherrscht hat, hat er sich ganz viel Gedanken gemacht, wie kann ich in die Kultur einsteigen? Und er hat sich dann Gedanken gemacht und ist dann auf die Kultur eingegangen, auf die Bedürfnisse, die Leute haben. Und später kam das Evangelium dazu, ja. Und irgendwann kommt eine Konfrontation natürlich auch, ja, weil sonst glauben die Leute, naja, das Evangelium ist nur Wellness. Nein, das Evangelium hat auch die Sache mit sich inbegriffen, dass man Jüngerschaft braucht, dass man das Kreuz auf sich nimmt und dass es auch einen Preis zu bezahlen gibt, auch wenn der Preis am Kreuz bezahlt ist. Dennoch sind wir eben Nachfolger Jesu auch. Aber diese Herausforderung können wir halt nicht an Anfang setzen. Da gewinnen wir in der Regel niemanden mit, weil ich sage mal, wenn du einen Preis zahlen willst, musst du vorher wissen, was bekomme ich denn überhaupt? Ja, was ist denn überhaupt, sag ich mal, der Lohn oder warum zahle ich einen Preis, ja? Und da muss erstmal ein Angebot Gottes kommen, weil Gott geht immer in Vorleistung, ja? Und so müssen wir uns Gedanken machen um die Menschen, denen wir begegnen. Und es kann natürlich sein, dass du jemandem das Evangelium schuldorientiert erzählst, aber in der Regel ist ein anderer Einstieg wahrscheinlich besser. Das muss man rausfinden im Gespräch mit demjenigen. Genau, dadurch, dass Pluralität gefragt ist, Wahrheiten verschwimmen, letztendlich hinterfragen sie ihr Geschlecht ja sogar, ja. Das ist ja sehr krass, sage ich mal, darin gipfelt das Ganze. Im Prinzip hat die Postmoderne, sage ich mal, eine Identitätskrise. Wer bin ich überhaupt, ja? Und die Leute fragen sich, wer sind sie? Die suchen Anschluss an Vereine, Gruppen, ja, um sich mit irgendwas zu identifizieren, ja, Karnevalsgruppen und. Da gibt's ganz viel, ja, wisst ihr selber. Und deswegen habe ich das nochmal angerissen, auch mit den. Warte mal, jetzt bin ich auch ein bisschen zu weit. Ich glaube, das bringe ich erst. Eine Sekunde. Ja, mit den Kleingruppen, das gehört genau dahin, genau, weil die Postmoderne eben diese Vielfältigkeit hat, diesen Identitätsverlust letztendlich. Habe ich euch erzählt, letzte Mal mit den Kleingruppen, dass man Kleingruppen machen kann, nicht so wie wir sie kennen, so das übliche Hauskreis, Gebet und Bibellesen, das ist super, wenn wir das machen, ja, als Christen, das gehört dazu, ist wichtig, sehr wichtig sogar, aber um evangelistisch in der Welt, sage ich mal, relevant zu sein, relevant das Evangelium zu verkündigen, müssen wir Gruppen beginnen, die einen anderen Einstieg haben. Weil Leute in die Gemeinde einzuladen, ist nicht einfach. Ja? In eine kleine Gemeinde wollen die nicht unbedingt rein. Das ist ein Riesenschritt. Super, wenn ihr Leute einladet, macht es. Aber ich glaube, einfacher ist, Leute einladen in Kleingruppen. Kleingruppen, die müssen nicht hochkompliziert sein, die können auf dich selbst zugeschnitten sein. Jeder von euch kann eigentlich eine Kleingruppe haben, ja. Leiten. Jetzt machen wir keine 20 Kleingruppen auf, keine Angst. Aber wir machen vielleicht 2, 3 auf. Soweit machen wir wahrscheinlich ein Lauftreffen auf, ja. Und da laufen wir zusammen, laden andere dazu ein, ja, machen vielleicht noch ein bisschen Gymnastik und machen 3 Minuten Wort Gottes, ja. Vielleicht einen Bibelvers vorlesen und den ein bisschen erklären. Und dann ein bisschen sich überlegen, wo stehen die Leute, was für ein Bibelvers könnte da relevant für die sein. Genau. So, das zu dem Punkt. Dann hatten wir, habe ich das noch gar nicht weitergemacht, schamorientierte Verkündigung. Ja, das hatten wir auch schon, da ist das Stichpunkt Gesichtsverlust, ja, das sagt euch allen was. Da geht es bei den Leuten, die aus einer schamorientierten Kultur kommen, das sind viele aus Asien, aus Afrika. Und ich sage euch eins, unsere Gesellschaft geht auch wieder mehr dahin von einer schuldorientierten Gesellschaft in eine schamorientierte Gesellschaft, weil der Gott über uns fehlt, ja, dieses Schuldempfinden. So, dann wird es relevant, was denken andere Menschen über mich? Das ist dann das Wichtigere, ja. Da geht es um diesen Gesichtsverlust. Also hatte ich euch auch erklärt, wenn schon mal ein Junge von seinen Eltern 10 Euro aus dem Portemonnaie klaut, ja, dann ist normalerweise, würden wir sagen, wow, da bist du schuldig geworden, ja, da musst du Gott und deinen Vater um Vergebung bitten. Jetzt bei Leuten, die schamorientiert ticken, und das sind nicht wenige in der Gesellschaft, bei denen ist das Problem, ich habe mein Gesicht verloren, ich bin erwischt worden, ja, ich falle aus dem Rahmen meiner Gruppe raus, ich falle auf, ich falle negativ auf, ja. Und das ist ein Riesending für die, ja, das Gesicht zu verlieren. Und ich könnte das noch weiter ausführen, wie stark das bei den Leuten auch ist, ja. Aber ich will es jetzt hier nur anreißen. Und dann habe ich euch, genau, und dann ist auch wichtig, was ist in dem Punkt für dich, Evangelium, für dich persönlich als Christ auch, ja? Weil bei uns geht es ja auch darum, dass wir manchmal denken, oh, ich habe irgendwas falsch gemacht und andere haben es mitgekriegt und es ist peinlich, ja? Und ich habe ein Stück weit meine Würde verloren, ja? Und das ist für uns ja auch, sage ich mal, auch als Christen manchmal ein Problem, ja? Weil es ist ja uns wichtig, dass die anderen gut von uns denken, ja? Und es ist auch gut, wenn die anderen gut denken, aber es passiert natürlich nicht immer. Und wir machen Dinge falsch und wir haben manchmal auch Scham, ja. Vielleicht hast du auch Scham, weil du aus dem Rahmen fällst, ja. Es kann sein, deine Kinder sind nicht so wohl erzogen, ja. Oder was weiß ich, ja, deine Ausbildung ist nicht so top. Du bist nur ein einfacher Arbeitnehmer, ja. Die anderen sind irgendwo alle Akademiker, ja. Aber by the way, Jesus war nur Zimmermann, ja. Das ist ein gutes Vorbild. Und du bist zu dick, zu dünn, du wirst gemobbt, ja. Es gibt viele Möglichkeiten, wo auch wir dieses Problem ein Stück weit haben. Wo wir das Evangelium immer wieder auch für uns ergreifen müssen. So, und das Evangelium geht dann, kann man dann ansetzen bei Adam und Eva eigentlich. Adam und Eva haben sich geschämt, weil sie nackt waren. Sie haben gesündigt, ja. Sünde bringt Scham. Und das erste Opfer in der Bibel war eben nicht ein Opfer um Schuldvergebung. Das erste Opfer, was gebracht worden ist, Gott hat Felle gemacht für Adam und Eva, um ihre Scham zu bedecken, weil sie ja splitterfasernackt waren. Ja? Er hat sich darum gekümmert, um ihre Scham. Und das Interessante war, und diesen Bibelvers bringe ich euch jetzt auch noch mal ganz kurz. Einmal. So, der steht in Hebräer 12,2. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz. Ja, und jetzt könnt ihr mal meinen, und dann trug er die Schuld. Nein, hier steht, und er trug die Schande, die damit verbunden war. Also Paulus hat das Evangelium auch nicht nur schuldorientiert verkündigt. Genau. Und das Evangelium ist jetzt hier, gute Botschaft, ist jetzt hier, Jesus hat deine Scham, deine Schande hinweggenommen. Und viele Leute haben Scham und Schande, weil es gibt so viele Entzweiungen in unserer Gesellschaft, ja, wo Leute sich verstreiten, wo sie alleine wohnen, weil sie verstritten sind mit ihren Partnern oder Ehepaare, Familien. Und da entsteht viel Scham und Schande, weil die sich gegenseitig beschimpfen, ja, und die Würde des Menschen wird dann sozusagen in den Schmutz gezogen, weil sie sich natürlich auch gegenseitig versündigen, klar. Sünde bringt Scham, und dann zu wissen, die Scham, die Schande, ja, das, wo andere dich negativ ansehen, das hat Jesus ans Kreuz getragen. Wow, das ist eine echt gute Botschaft, ja, für uns und für die anderen, ja, weil er die Schande ans Kreuz trug. Du bist ein königliches Gotteskind, ja, und ob du all die, sage ich mal, Erwartungen aller anderen erfüllst mit deinem Aussehen, auch wenn wir älter werden, gebrechlich werden, wir bleiben immer königliche Gotteskinder. Ist das nicht eine starke Sache? Und selbst wenn du Demenz irgendwann mal hast, du bleibst ein königliches Kind Gottes, ja? Du hast Würde, und das ist eine super Botschaft für die Leute um uns rum. So, und jetzt kommt der neue Punkt, das wäre dann Punkt 4. Das ist Angst, ja? Es gibt viele Leute, die Angst haben. Es gibt Angstkulturen sogar, die haben Angst vor dämonischen Mächten. Ja, das ist in Afrika, in Asien, glaube ich, teilweise auch so, bin mir nicht ganz sicher. Die bringen zum Beispiel Essen auf den Friedhof, um die Dämonen zu besänftigen, ja, damit sie nicht angegriffen werden. So eine Angst haben die davor. Auch in muslimischen Glauben gibt es das, im muslimischen Volksglauben. Auch hier sieht man das. Teilweise haben die Angst vor dem bösen Blick, ja, und hängen hinten ins Auto einen Babyschuh rein. Wenn du so einen Babyschuh im Auto hängen siehst, dann siehst du, das ist islamischer Volksglaube. Die haben Angst vor den Mächten. Jetzt muss man wissen, in Deutschland, ich meine, das brauche ich euch eigentlich gar nicht erklären, das wisst ihr auch, das Dämonische, das Okkulte, sage ich mal, nimmt ja massiv zu. Ich sage mal, ich früher, ja, ich bin in den 70ern groß geworden. Wenn ich Fernsehen angemacht habe als Kind, es gab drei Programme, ja, das kennt die Älteren kennen es auch noch so, ja. Da habe ich Leslie geguckt. Ich weiß nicht, wer es noch kennt von euch, ja. Und Pippi Langstrumpf. Aber heute, wenn du den Fernseher anmachst, ja, da hast du alles Mögliche, ja. Hexen und was weiß ich. Ich weiß, ich gucke es gar nicht mehr an. Ich habe jetzt keine kleineren Kinder mehr. Ihr wisst es besser, die ihr noch jüngere Kinder habt. Du kannst die Kinder gar nicht mehr alles angucken lassen. In Netflix sind so extrem okkulte Filme. Da sägen sie dem anderen den Arm ab. Da kommen die Dämonen aus der Erde und manche gucken diesen Film. Ja, ich sag mal, kannst du machen. Als Christ hast du einen gewissen Schutz. Musst du gucken, ob das okay ist vor Gott. Ich kann es nicht, ja. Das ist mir dann zu viel, da gibt es Grenzen. Aber für Leute, die nicht gläubig sind, ist das eine offene Tür für den Feind, ja, sowas anzuschauen. Also ich hatte eine Bekannte, die hat dann nachts, nachdem sie so einen Film angeschaut hat, gesehen, wie Dämonen aus der Toilette nachts aufstiegen und hat dann Panik geschoben, ja. Und es sind gar nicht wenige, die damit zu tun haben, ja. Die Videospiele sind hochokkult teilweise. Ich weiß nicht, ich bin Saunagänger. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr in die Sauna geht, jeder Zweite hat ein Tattoo. Manche Tattoos sind ja ganz nett. Aber manche, die haben da Dämonen drauf, Totenköpfe drauf und keine Ahnung was. Und das ist ganz Hype und cool in der Welt. Ja, stellt vielleicht irgendeine Kultur da aus, keine Ahnung woher. Die Wahrheit ist aber, dass solche Tattoos eine offene Tür sind, ja. Also da lädst du wirklich auch andere Mächte ein. Das wissen sie natürlich nicht. Also ich glaube, dass viele auch okkult belastet sind, mit dem Feind zu tun haben. Also mir hat zum Beispiel mal eine ein Amulett geschenkt, ja, mit so drei Göttern drauf. Und ich war jung im Glauben, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich war zwar gläubig, habe es aber nicht geblickt, habe die dann an meine Pinnwand gehangen. Sind ein paar Monate ins Land gegangen und dann bin ich bei mir in Gottesdienst gegangen und dann haben sie für die Leute, sollten nach vorne kommen, die im Kinderdienst waren und ich war bei der Pfadfinder, bin dann in Kinderdienst, bin dann nach vorne gegangen und die haben für mich gebetet und da hat die einen prophetischen Eindruck für mich gehabt, ich hätte zu Hause ein Amulett hängen, das muss ich wegtun. Und ich so, nee, ich habe nichts, da vertuste dich, so ungefähr. Und dann fiel mir ein, ich habe doch tatsächlich ein Amulett da hängen gehabt. Dann bin ich erstmal runtergegangen, habe das Ding kaputt gemacht und in eine Mülltonne geworfen. Und ein paar Wochen später, diejenige, die mir das geschenkt hat, die gesagt, das ist was ganz Wertvolles, was ganz Tolles, ne? Was ich bei mir, was ich ja dann so auch gewertschätzt habe, die hat mich mitgenommen in ihre Kirche, in Anführungsstrichen. Das war in Stuttgart-Nord hinter dem Hauptbahnhof. Ich werde das nie vergessen. Die hat mich mitgenommen und da war ein Gebäude, auch so ein Raum wie hier, mit so einem ganz großen Thron, so hoch ungefähr. Da ist hier, muss jemand drauf gewesen sein, der sich dann hat anbeten lassen. Ich weiß nicht, was die da machen. Es war zu der Zeit Gott sei Dank kein Gottesdienst. Überall haben sich die Dämonen gedreht. Es war wirklich krass. Und dann wusste ich, wo der Wind herweht. Ne? Das war eine satanische Kirche, in die ich da gegangen bin, unwissentlich. Und dann war es für mich klar. Ja, also es gibt mehr Okkultes, wie wir denken. Oder auch die vielen Buddha-Figürchen, die viele haben. Ja, das gibt Anrechte für den Feind. Meine Schwester war in Asien, die ist auch Christin. Die war mit der Gruppe da, die wollten ihr so Buddhas verkaufen. Und da haben sie gemeint, das fand ich echt interessant, haben sie gemeint, wenn du den Buddha mit nach Hause nimmst, dann musst du den Buddha aber auch wertschätzen, ja? Den kannst du nicht einfach verstauben lassen. Und dann habe ich gewusst, ja, da weiß man, die wissen, dass da eine Macht hintersteht auch, ja? Dass da andere Mächte sind. Unsere Deutschen, ja, das stellen die sich ins Wohnzimmer, ist halt cool, ein Symbol des Friedens, ja? Aber es sind einfach offene Türen für Mächte, wo sie irgendwo eine gewisse Belastung haben. Ja, das Evangelium ist in dem Fall zu wissen, ja, was im Epheserbrief zum Beispiel steht, ja, wenn sie dann okkulte Belastungen haben. Es gibt jemanden, der über die Mächte steht, der die Mächte am Kreuz besiegt hat, ja. Und das kann man nachlesen zum Beispiel, ja, es gibt ja viele Verse. Epheser 1, 21, ja. Sekunde. Hier ist er. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt. Also mit Jesus, ja. Fehlt jetzt ja der Kontext. Mit Jesus hat er ihn eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte, Herrschaften. Ja, über alles, was Rang und Namen hat, in dieser Welt und in der zukünftigen. Also Christus hat am Kreuz die Mächte entwaffnet. Da gibt es nochmal eine andere Stelle. Er herrscht über die Mächte, ja. Er hat die Mächte unter sich, unter seinen Füßen. Ja, und das kann gute Botschaft sein für Leute, die okkult belastet sind. Natürlich muss man dann, wenn man da Leute hinführt, muss man natürlich mit ihnen seelsorgerlich auch gucken, wo sind die offenen Türen, dass man die schließt. Das ist natürlich wichtig, ja. Das muss man ihnen dann erklären. Ihr könnt solche Leute auch weiterleiten an Leiter, die da ein bisschen Erfahrung haben, etwas mehr Wissen haben. Aber da muss man sie weiterführen. Das ist dann wichtig an dem Punkt. Ja, und dann gibt's ganz andere Leute, ja. Die haben einfach Angst, ja. Manche haben richtig Angst vor Krieg, ja, vor, dass die Wirtschaft hier runtergeht. Und das könnte auch passieren, dass sie runtergeht, ja. Andere haben Angst vor Umweltzerstörung, ja. Massive Angst vor Umweltzerstörung. Und es gibt viele andere Ängste, die man haben kann, ja. Und das Evangelium wäre da zum Beispiel, ja, in Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst, ja. Aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt, ja. Ich habe auch die Angst am Kreuz besiegt, ja. Und selbst wenn du das Gefühl der Angst nicht sofort loskriegst, aber bei mir kannst du Frieden finden. Wo kann jemand aus der Welt Frieden finden, ja? Es ist schwierig für die Leute, ja. Weil ja kein Gott mehr da ist, ja, über ihn. Ein Gott, der die Welt in der Hand hält, ja. Weil was für ein Vorrecht haben wir, zu wissen, da ist ein Gott über uns, ja. Das ist auch für uns Evangelium, wenn die Wirtschaft wirklich runtergeht, ja. Wenn wirklich, ja, es passieren schlimme Dinge, wie jetzt da in München wieder, ne, dieser Angriff. Zu wissen, ich habe Schutz, wenn ich in die Stadt gehe, ja. Ich kann mich unter den Schutz Gottes stellen, ja. Das ist Evangelium auch für uns. Aber wie viel mehr brauchen die Leute außerhalb Evangelium, ja, die da wirklich auch Angst haben, die das wirklich massiv beschäftigt. Ja, und manchmal geht die Angst dann sofort weg. Manchmal ist es ein Prozess, zu lernen, in den Frieden Gottes zu kommen, ja. Aber manchmal kann man auch mutig sein, für Leute zu beten. Meine Bekannte, die hatte mal richtig Panik vor Prüfung, ja. Und das ist natürlich schlecht, wenn du mit so Panik in Prüfung gehst. Und mein damaliger Leiter, ja, der kam aus der Landeskirche, war CVJM, der hat die Hände aufgelegt und hat gesagt, jetzt in Jesu Namen gehen die Ängste. Die Ängste sind am Kreuz besiegt. Und da hat sie es wirklich erlebt, dass von einer Sekunde auf die andere die Ängste weg waren und sie im Frieden Gottes war. Und das fand ich echt stark. Ja, also es hat Kraft, wenn wir beten. Manchmal müssen wir mutig sein. Und manchmal ist es eben auch der Prozess. Andere kämpfen mit Kraftlosigkeit, ja. Das sind viele, die haben Burnout. Und ich sage, Burnout kommt manchmal auch nicht vom Rein weiter. Burnout kommt auch manchmal nicht unbedingt von zu viel Arbeit. Burnout hängt auch viel mit unserer Seele zusammen, ja. Da ist vielleicht Mobbing, da ist alles Mögliche im Gange, wo die Seele auch Frieden finden muss. Aber dennoch sagt Gott erstmal, ich schenke dir neue Kraft, ja. Das Evangelium hat auch den Aspekt der Kraft. Hier seht ihr zum Beispiel einen Vers, der sich auch aufs Kreuz bezieht, ja. Das ist Matthäus 8, Vers 17. Denn das Wort vom Kreuz, ja, ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Ja, das Kreuz bewirkt auch eine übernatürliche Kraft. 1. Korinther 1, 18. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm die Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Zu den Krankheiten kommen wir nachher noch. Aber er trug unsere Schwachheiten. Natürlich, ich bin mir bewusst, ja, es ist auch wieder manchmal ein Prozess, da Gott zu vertrauen, aber es ist nicht ein starkes Evangelium. Wir können wissen, dass wenn wir manchmal uns überwältigt fühlen von zu viel Arbeit, dass wir schwach, wenn wir uns schwach fühlen, wir können Frieden finden, ja, weil wir wissen, da ist ein Gott, der uns Kraft schenkt, ja. Das ist was total Starkes. Es ist ein Privileg, ja. Und die Kraft kommt auch, ja, wenn du darauf vertraust. Und das ist was Starkes, wenn du darauf vertrauen kannst und dich nicht von den Gefühlen der Schlappheit, Schwachheit überwältigen lässt, sondern Vertrauen hast, dass Gott dir eben neue Kraft schenkt. Das ist ein Privileg, ja, was am Kreuz auch freigesetzt worden ist, ja. Natürlich ist alles zu 100%. Sage ich mal, werden wir die Schwächen erst im Himmel los sein, ja? Aber hier auf der Erde bindet uns das einfach an Christus und seine Kraft. wenn wir Schwachheiten haben. Und da können wir für Leute beten auch, ja, und Leuten anbieten, du, da ist eine Kraftquelle, eine übernatürliche Kraftquelle im Himmel. Und am Kreuz ist auch eine Kraft für uns freigesetzt worden, eine Kraft zum Leben. Genau, und hier erzähle ich noch ein kleines Zeugnis, wo meine Mutter diese Kraft auf einen Schlag erlebt hat, ja, und das fand ich stark. Und zwar vor ein paar Jahren hat mein Stiefvater noch gelebt. Und sie hat den gepflegt hauptsächlich. Natürlich kam auch von außerhalb welche rein. Der hatte Krebs und hat nicht mehr richtig essen können. Letztendlich ist er verhungert. Das war so gewollt. Das war auch okay so. Ja, wir wussten, er stirbt und er wollte auch gehen, ja. Weil er auch ständig Schmerzen hatte und Morphium gekriegt hat und sowas, ja. Aber er wurde immer schwächer natürlich dadurch. Und wir haben ihn zu Hause, wurde er gepflegt. Und eines Tages war so, ich weiß nicht, ob es Toilette oder Dusche war, er ist runtergefallen, ja. Und meine Mutter ist auch nicht gerade die Stärkste, die hat ihn nicht mehr hochheben können. Und da stand sie da, er lag da nackt auf dem Boden und sie hat es nicht geschafft. Sie hat es versucht, aber nicht hingekriegt. Und dann hat sie Gott um seine Hilfe angerufen und sie hat mir gesagt, es war wie von Engelshand, dass plötzlich Engel kommen, mitgeholfen haben, ihn hochzuheben. Und dann konnte er wieder auf seinen Stuhl sitzen. Und ja, das war ein Wunder. Und das kann man erleben, ja, wenn man da Glauben investiert und zu Gott ruft. Fazit. Fazit ist, das Evangelium ist vielfältig. Ja, ich habe jetzt nur einen Teil angesprochen, ja. Ich habe wahrscheinlich auch nicht alles entdeckt. Ich glaube, bis an unser Lebensende entdecken wir vielleicht auch gar nicht alles. Wichtig ist, dass wir selber immer uns wieder überlegen, was ist das Evangelium auch für uns, dass wir das immer wieder neu ergreifen, ja, dass wir keine Scham haben, ja, dass wir wissen, dass wir Königskinder sind, dass wir Kraft anzapfen können, dass wir schuldfrei sind, ja, dass wir unsere Ängste Gott abgeben können und, ja. Das Evangelium ist sehr individuell. Und man muss sich immer überlegen, was ist jetzt die gute Nachricht für den anderen, ja? Was spricht den anderen an? Was ist für den anderen jetzt wichtig? Natürlich müssen wir immer darauf achten, erstmal das Evangelium, was ist gut für den anderen, und später müssen wir ihnen natürlich auch erzählen, dass das Evangelium Preis kostet. Aber was ist erstmal die gute Nachricht? Das hat Paulus nämlich auch gemacht. Paulus ist immer in die Welt des anderen erstmal eingetaucht. Genau, und die Schuldvergebung ist immer die Grundlage, wird immer die Grundlage bleiben, aber das können die Leute später verstehen, ja, das müssen sie auch später verstehen, ja, dass diese Schuldvergebung zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Genau, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Jeder ist ein Evangelist. Ja, natürlich bist du kein Billy Graham, der unbedingt vor 1000 Leuten predigt. Ja, vielleicht kommt es noch, weiß ich nicht, ja. Aber vielleicht kommt es auch nicht. Aber du bist, sage ich mal, du bist der einzigste Evangelist, den vielleicht dein Nachbar sehen wird oder dein Arbeitskollege. Es gibt vielleicht niemanden anders. Und da bist du gefragt, in irgendeiner Form Zeugnis zu sein, ja. Es kann auch sein, dass du nur Liebestaten tust, ja. Ich meine, die Liebe habe ich jetzt gar nicht aufgezählt, ja. Das ist auch eins der größten Dinge oder das größte Ding, ja, was im Evangelium steckt, was am Kreuz hängt, die Liebe Gottes für uns, ne? Und eben die Liebestat, die daran hängt. Ja, Jesus möchte allen Menschen begegnen. Ich will euch mal einfach so ein Beispiel nennen aus meinem Alltag. Also ich bin auch nicht der große Evangelist, ja, dass ich ständig Leute anspreche. Ich brauche auch die Predigt, die ich euch heute halte, die halte ich auch mir selber. Dass ich mich wieder erinnere, anderen Leuten wirklich auch was weiterzugeben und ermutigt zu sein. Aber ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe vor kurzem, war ich Döner essen. Und die Frau vom Döner, weiß ich rede mit der immer mal wieder über Geistiges. Und die weiß auch, dass ich Christ bin. Und diese Frau vom Döner, der Mann ist Muslim. Und die wollen jetzt in Antalya, hat sie mir erzählt, wollen sie sich ein Ferienhaus bauen, ja, wo sie dann auch ihren Alterssitz später verbringen, wenn sie dann mal 60 drüber sind. Aber sie hat eine Angst, hat sie mir erzählt. Sie hat die Angst, dass wenn sie über 60 ist, dass sie todkrank wird, Krebs kriegt oder irgend sowas. Und dass sie das dann gar nicht erleben kann. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist ein Moment, jetzt kann ich einsteigen, ja. Dann habe ich ihr gesagt, dass Isa, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass wir eine Fahrkarte in den Himmel haben können, ja. Und der Himmel ist viel, viel schöner, ja, als das, was wir uns hier auf der Erde an Paradies bauen können, ja. Das ist beständig, ja. Und das hat Jesus am Kreuz gewirkt. Und das war jetzt erstmal gute Botschaft, ja. Und wenn ich habe jetzt nicht weitergemacht. Vielleicht hätte man noch weitermachen können, ja. Oder eben beim nächsten Mal weitermachen, ihr das Evangelium weiter zu entfalten und sie auch zu einer Entscheidung zu führen, ja. Und wenn man zu der Entscheidung führt, finde ich, sollte man mit reinbringen, wenn die Leute das Gute geschmeckt haben, dass es eben auch einen Preis kostet, ja. Es hat Jesus einen Preis gekostet. Eben einfach, dass wir dann auch Jesus als Herrn annehmen. Nicht nur als derjenige, der unsere Bedürfnisse erfüllt, sondern dass wir im Gegenzug eben auch ihn als unseren Herrn akzeptieren, ja. So dass mir kein, sonst landen wir dabei, da muss man aufpassen, dass es irgendwann nur Wellness-Evangelium ist. Und das ist es nicht, ne? Weil dann haben wir vielleicht einen Punkt, wo die Leute glauben, ich bin errettet, aber haben nie verstanden, das kostet ja auch einen Preis, eine Nachfolge letztendlich, ja. Ich sage mal, man hat ja auch nicht immer Lust, jeden Sonntag in Gottesdienst zu gehen. Es geht mir so, nicht immer, ja. Oft gehe ich gerne, aber dann kostet es auch einen Preis zu sagen, jawohl, jetzt gehe ich heute doch, ja, und ich engagiere mich auch irgendwie im Reich Gottes, ne? Dass dann irgendwann, wenn sie das verstanden haben, es kann ein Prozess sein über auch Wochen, Monate, Jahre, den man da geht, ja. Das ist ja ein Weg, von dem ich verstehe, was das Gute für mich ist am Kreuz, ja. Ich ergreife das, ja, als Ungläubiger, und dann muss ich aber auch verstehen, dass es eben auch einen Preis kostet. Genau. Ja, ein Beispiel will ich, als letzte Beispiel kriegt er jetzt. Das fand ich, das passt hier so gut rein in diese Predigt. Ich war in der Mongolei vor 40 Jahren und ich hatte keine Ahnung, wie man das Evangelium verkündigt. Und die, die mich da eingeteilt haben, hatten auch keine Ahnung, dass ich keine Ahnung habe, wie das eigentlich geht. Die haben gemeint, ich bin schon länger gläubig, weil ich mich mit 14 bekehrt habe. Aber ich war im Prozess, muss man sagen. Und ich habe nur ganz... Ich war in der Mongolei, ich habe an den Türen geklopft und ich war bei den Reicheren, ja, die eine Wohnung hatten, also die nicht im Zelt waren. Und die haben mich angehört und ich habe nur ganz platt erzählt, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, für deine Schuld, ja. Und irgendwie konnten die Leute, glaube ich, gar nicht so viel damit anfangen, ja, weil ich mir keine Gedanken über Kultur gemacht habe. Und ich hatte auch so den Eindruck, vor 40 Jahren haben die Leute auch nicht so von der Theologie her, auch meine Leiter, gar nicht so die Ahnung gehabt, kulturrelevant zu predigen. Ich glaube, das ist auch erst die letzten Jahre aufgekommen, dass man sich Gedanken macht um die verschiedenen Kulturen, das Evangelium eben vielfältig sein kann überhaupt. Ich habe es jedenfalls ganz platt gemacht und dann hat mich eine wirklich drauf angesprochen. Die kam mir entgegen und hat gemeint, ja, weißt du, ich sag's dir mal ganz ehrlich, wir haben kein Interesse an Schuldvergebung und mich interessiert es nicht, aber ich sag dir mal, was mich wirklich interessiert. Wenn du einen Gott hast, und ich habe gesehen, das will ich euch dabei sagen, die Tochter, es war eine ganze Familie, die Tochter hatte hier die Pulsadern aufgeschnitten, hast du gesehen, war dick vernarbt. Die Familie war fertig, ja. Und der Sohn war im Krankenhaus, Knochenbrüche, multiple, ich weiß nicht, was der alles gebrochen hatte, ob der auch Rückenbrüche hatte. Timber konnte nicht raus aus dem Krankenhaus. Und ich sag dir eins, wenn du in der Mongolei im Krankenhaus bist, dann bist du wirklich krank, weil die Leute haben da eigentlich kein Geld für sowas, ja. Und er lag auf jeden Fall im Krankenhaus. So, da hat die mir gesagt, Schuldvergeben interessiert mich nicht, ja. Also schuldorientiertes Evangelium hat einfach nicht gepasst, schlicht und ergreifend, ja. Und wir sind Atheisten, wir glauben an gar nichts, ja. Wir glauben der Wissenschaft, ja. Und aber wenn du für unser Kind betest, ja, für meinen Bruder, ja, die Schwester hat mir das erzählt, dann glauben wir dir. Vorher interessiert es uns nicht. Ja gut, dann habe ich zu meinem Übersetzer gesagt, lass uns nach Hause gehen, wir beten. Jeder betet. Ich war im Fünfbettzimmer, könnt ihr euch vorstellen, da war immer Halligalli. Und ich habe mich zur Wand gedreht, habe, ich weiß nicht, 5 bis 10 Minuten gebetet. Habe ein bisschen so die Kraft Gottes gespürt, so leicht. Und das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Wir hatten auch volles Programm, wir waren wahrscheinlich auch beschäftigt. Abends, und dann komme ich 2 Tage später, rennt mir die entgegen, ne, wo die mich sieht. Hör mal, mein Bruder ist entlassen worden aus dem Krankenhaus. Wir können es nicht verstehen. Die Ärzte können es nicht nachvollziehen. Es ist ein Wunder. Keiner kann es verstehen. Der läuft wieder, der springt wieder. Ist alles in Ordnung, ja. Meine Mutter hat gesagt, ich soll dir sagen, bring bitte Bibeln mit. Ich lade meine ganze Familie zu Hause ein, wir bereiten dir ein Essen, erklär mir das Evangelium, ich will's wissen. Ist da, und das war die Kraft Gottes, ja. Ich meine, klar, das erlebe ich auch nicht jeden Tag, ja. Und ich bete auch nicht wild für alle kranken Leute, ja. Wir erleben das nicht jeden Tag. Aber ich habe mich getraut da in dem Moment, ja. Und es war, ich habe es auch schon in Deutschland sowas erlebt. Das erlebe ich selten, aber ich erlebe es. Gerade bei Ungläubigen hat Gott, glaube ich, großes Interesse. Und in der Mongolei war es so, da haben ein paar solche Wunder erlebt. Wir waren da insgesamt über den Sommer verteilt mit 1000 jungen Leuten. Ich war da 24 oder so. Und Mongolei hat überhaupt keine Gemeinden gehabt vor 40 Jahren, ja. Das hat sich dann gegründet. Ja, jetzt, heute haben die Gemeinden und alles, aber es geht darauf zurück, dass einige Mutige da waren, die auch sich getraut haben, wirklich für die Kranken zu beten. Und was ich euch sagen will, das Schuldorientierte hat da nicht gepasst. Und es war gut, dass die mir das so grob entgegengeworfen hat, ja, dann bin ich wach geworden, habe mir dann überlegt, okay, dann bete ich jetzt für die Kranken, ja. Und das war stark, ja, das war so ein Punkt, was wahrscheinlich, ich weiß nicht, für wie viele Leute das ein Zeugnis war. Wenn sowas mal passiert, ja, es war für viele ein Zeugnis. Und ja, die Sache ist die, wir müssen mutig sein. Du bist wahrscheinlich der einzige Evangelist für manche in deiner Umgebung. Vielleicht merkst du dir diesen Satz. Und mach dir einfach Gedanken, ja, wo du vielleicht zu einer Kleingruppe einladen kannst, wo du vielleicht einfach auch nur mal so einen Satz vom Evangelium raushaust und vielleicht gar nicht weitermachst. Manchmal ist so, die Leute bekehren sich nicht gleich. Die brauchen vielleicht auch eine Zeit. Das ist ein Prozess vielleicht, aber vielleicht bringst du die einfach von, ich sag mal, nicht gleich von 0 auf 100, sondern vielleicht bringst du die mal von 0 auf 10, dass sie ein bisschen offen werden fürs Evangelium, ja. So merke ich das in meiner weiteren Verwandtschaft. Die werden vielleicht ein bisschen offener und sagen, hey, Martina, hat mir letztens eine gesagt, ich dachte immer, du bist so steif mit deinem Glauben. Ich wusste gar nicht, dass dein Glaube so interessant ist, hat sie mir gesagt, weil ich auf ihre Ebene mich eingelassen habe, ja. Und können wir die Leute ein bisschen weiterführen, dann gibt es auch einen Punkt, wo sich vielleicht der eine oder andere doch bekehrt. Und das ist dann wirklich eine ganz, ganz starke Sache. Das wünsche ich jedem von uns, dass wir das erleben, dass andere einfach zum Glauben finden, dass sie das Evangelium für sich entdecken in ihrer Vielfältigkeit. Und dafür würde ich jetzt einfach noch ganz kurz beten. Jesus, ich bitte dich, dass du einfach jetzt auf uns kommst und dass du uns zeigst, für wen könnten wir anfangen zu beten, so dass wir einfach auch ein Bewusstsein dafür bekommen, dass die Leute um uns herum verloren sind und dass da Leute auch hoffnungslos um uns herum sind, wo wir das vielleicht auch gar nicht so mitkriegen. Und ich bitte dich, dass du uns Interesse an den anderen schenkst, dass wir einfach auf andere offen zugehen, dass wir mit ihnen irgendwo ein Gespräch anfangen, dass wir verstehen, dass wir in ihre Welt eintauchen können und verstehen, wie es ihnen geht oder wo sie stehen, was sie denken, was sie fühlen. Und dass wir dann einfach auch einen Ansatzpunkt finden. Und ich bitte dich, dass du uns im Gebet erinnerst daran, wirklich für einzelne Leute in unserer Nachbarschaft konkret zu beten. Ich bitte dich, dass du uns erinnerst, Heiliger Geist. Und wir weihen uns dir auch, ja, einfach als Leute, die bereit sind, das Evangelium hinauszutragen. Amen.